Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Hallihallo, Folge 51. Nachdem wir letzte Woche unsere große Gala-Ausgabe hatten hier, geht es dieser normale Alltag wieder los. Aber trotz alledem soll es nicht weniger analytisch sein, nicht weniger spannend sein. Wir wollen über den aktuellen Bundesligaspieltag Nummer 24 sprechen und ich bin natürlich nicht alleine. Ich freue mich ganz sehr, dass Axel ja sein Debüt dieses Jahr eigentlich feiert. Endlich klatscht er wieder mit uns beiden, Axel. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast tatsächlich recht. In diesem Jahr hat es noch nicht funktioniert mit uns, aber jetzt ist es ja soweit. Jetzt sind wir ja beide wieder vereint hier, ne? Um ein bisschen was aufzunehmen. Schön.
Genau. Und ich denke mal, das wird glamouröser als die Oscar-Verleihung gestern Abend oder gestern Nacht. Aber mal sehen, ob die Szenen, die wir jetzt hier uns so zusammen rausgesucht haben, ob die auch so Oscar-reif waren wie die Filme, würde ich sagen.
Manche vielleicht, aber was eine Brücke, die hast du dir ja schon aufgeschrieben, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Ich schwöre, die habe ich mir gerade eben ausgedacht. Aber ja, manchmal merkt man es auch an, wenn da irgendwas ausgedacht ist. Aber das war jetzt einfach nur aus dem Finger gezogen.
Hast du Oscars geguckt?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe nur gesehen, irgendwie im Westen ist neues 4 Oscars. Deutschland, wir sind wieder wer. Hat wahrscheinlich so die Schmach der Katar-WM wettgemacht.
Okay, gut.
Dann lass uns einfach mal reinstarten, Axel, und zwar gleich in das Spiel zwischen Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Da würde ich gerne mal mit dir über dieses ominöse 1:1 sprechen, 1:1 sprechen, was der VfB Stuttgart durch Silas da erzielt hat. Weil gerade im Hinblick auf diese bald anstehende Länderspielpause, ne, wo dann Hansi Flick auch nochmal ganz deutlich gesagt hat, dass Marc-André Ter Stegen die Nummer 1 sein wird und Kevin Trapp dann eher der Herausforderer, lässt mich dann diese Szene zum 1:1 doch sehr ratlos zurück, weil ich finde, Kevin Trapp macht es ja aus taktischer Sicht nicht gut. Also wir können ja mal ganz kurz die Szene beschreiben. Also Silas bekommt aus halblinker Position, aus Stürmersicht natürlich, den Ball, dribbelt dann in den 16er rein mit dem ersten Kontakt direkt und braucht dann eigentlich, finde ich, recht lange, um sich den Ball noch zurechtzulegen. Also schaffen es dann einige Frankfurter, unter anderem Jakic, dort noch Kontakt zu Silas aufzubauen. Aber er kommt trotzdem so vielleicht 12 Meter halblinke Position im Strafraum dann zum Abschluss und Kevin Trapp schiebt vor, aber schafft es auch gar nicht richtig, Kontakt dann zum Stürmer aufzubauen, deswegen er dann, finde ich, irgendwo im Niemandsland rumsteht. Wie würdest du die Szene bewerten? Also würdest du auch eher sagen, Torwartfehler oder war es auch einfach gut gemacht von Silas?
Also ich hätte erstmal gesagt, du hast das Ganze so gut analysiert, dem muss man nichts hinzufügen. Ne? Also sowohl technisch als auch taktisch. Also ich schaue immer irgendwie, dass ich wenn ich so eine Analyse mache, schaue ich schon, dass ich immer so eine Marschrichtung habe und so ein Schema. Also erstmal Punkt 1 war, den Ball hätte er nicht vorher verteidigen können, nein. Punkt 2 ist, trifft er die richtige Entscheidung, die trifft er für mich nicht. Also taktisch einfach und weil er kommt, weil wie du sagst, es war ein Verteidiger dran und der hat dann auch wirklich Druck gehabt, weil der Kontakt so schlecht war. Und du siehst auch, dass er erst drauf schiebt, als er gemerkt hat, dass der Kontakt schlecht war und eigentlich einer kommt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er schon auf der Hälfte vom Weg unterwegs war. Ne? Also die Entscheidung war nicht vorher schon schlecht, sondern der ist dann schlecht getroffen. Und ja, technisch war es dann für mich halt auch einfach dieser Punkt, dass er irgendwie probiert, so mit dem Fuß dran zu kommen, aber trotzdem noch so die
Hand,
wie man es früher einfach gesehen hat. Also weder einen klaren langen Block, noch irgendwie, dass er taucht. Also tauchen wäre dann für mich, wenn dann überhaupt, das Ding gewesen, dass er vielleicht außen noch einen Fuß ein bisschen hinsetzen kann und ein bisschen so Druck hinbekommt. Innenfuß hinsetzen hätte, glaube ich, gar nicht mehr geklappt. Da war schon wenig Zeit, weil er zu viel sich draufgeschoben hat. Hätte besser laufen können.
Genau, aber dann, weil du jetzt eben sagtest, dass es dann auch technisch sehr unsauber war, ich glaube, das eine bedingt dann auch das andere, weil er eben so weit nach vorn geschoben hat und dann ja eigentlich, als Silas dann abschließt, ist ja eigentlich noch im Laufen, also er hat gar keinen sicheren Stand gehabt, gar nichts und steht dann irgendwie im Nirgendwo und hat dann auch weder Zeit gehabt, dann noch irgendwie ordentlich abzukippen oder vielleicht sogar den Fuß zu stellen. Also wobei, dafür hat er gar nicht genug Druck auf Silas ausgeübt in der Szene, glaube ich.
Vorhin noch drin ist, dass Silas links rausspielen will, da war auch noch ein Mitspieler von ihm, deswegen läuft er so einen komischen Bogen auch nach draußen.
Jo, also stimmt, ja.
Komisch aus. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, eine Szene, die für mich natürlich, wenn du das jetzt auf dem allerhöchsten Level irgendwie bemisst und Marc-André Ter Stegen da mit reinnimmst, der jetzt, glaube ich, zum 19. Mal zu 0 gespielt hat oder so in diese Runde, und ich wirklich null auf dem Schirm habe und ich keinen Barsack schaue, weil ich einfach nicht die Zeit habe, aber muss man eigentlich mal machen, ne? Also es ist schon, der wird da auch seinen Anteil daran haben, 100%, 100%. Das ist ja kein Zufall, sage ich jetzt mal, dass die so abliefern. Ja. Und da wird er seine tragende Rolle drin spielen. Ja, definitiv. Deswegen wünsche ich mir auch, dass es da eigentlich auch gar nicht, dass es da jetzt gar nicht dieses, ist es jetzt so was Künstliches? So dieses, jeder kriegt seine Chance in der Nationalmannschaft? Oder ist eigentlich der Punkt doch klar, dass Marc-André Ter Stegen jetzt seinen Move machen darf? Ohne Druck, in Anführungszeichen, ohne Druck oder beziehungsweise ohne auch den Druck zu haben, zu wissen, hey, scheiße, ich kann hier machen, was ich will heute, aber Manuel Neuer wird eh wieder spielen. Mhm. Also deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum das da wieder dieser künstliche Ding da so, ich weiß nicht, ist es...
Ja, ich glaube, das ist auch so ein, eher so ein Ding, was durch die Medien... ein bisschen rumgeisterte jetzt, bevor sich Hansi Flick hat sich, glaube ich, am Wochenende jetzt mal dazu geäußert, dann auch gesagt, dass Thomas Müller und Ilkay Gündogan erstmal wegfallen für die nächsten beiden Testspieltermine im Juni und dann, glaube ich, im März und noch im Juni oder so nochmal, glaube ich, nach der Saison. Mhm. Oder dass das für beide nicht heißt, dass sie jetzt auch nicht vielleicht zu einem Turnier mit eingeladen werden könnten, dann zur EM 2024, aber man erstmal die Jungspieler, gerade so ein Kai Havertz oder so oder Florian Wirtz, da die Chance geben möchte. Das ist das eine. Und bei angesprochen eben auf diese Torhüter-Thematik war es recht klar, dass er gesagt hat, Ter Stegen ist unsere Nummer 1, Kevin Trapp ist da erstmal jetzt der Herausforderer. Und das fand ich eigentlich nur folgerichtig, diese ganze Aussage.
Siehst du, das habe ich gar nicht, diese Aussage habe ich gar nicht mitbekommen, auch torwartspezifisch. Ich habe mitbekommen, was ich sinnvoll finde, dass jetzt ein Thomas Müller mal eine Pause bekommt, in Anführungszeichen. Ne? Einfach weil der genug Spiele um die Ohren hat, der muss da nicht noch gegen, was sie für Testspiele ausgemacht haben,
gegen sich Belgien und Peru, Stress geben.
Ah, okay. Er soll da vielleicht zu seinem Pferdchen gehen und soll da ein bisschen ausmisten helfen oder so, ne? Aber also einfach da vielleicht noch ein bisschen runterzukommen, weil das ist für mich klar ein Punkt, wo ich sage, das ist künstlich eins draufgepackt. Thomas Müller ist Thomas Müller, hat immer seine Berechtigung mitzufahren, hat es auch wieder untermauert es Woche für Woche momentan wieder und von daher sei es ihm gegönnt, aber um auf den Punkt zu kommen, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er da auch eine Aussage getroffen hat zum Thema Ter Stegen und zum Thema Trapp. Ich habe irgendwann von Trapp gelesen, dass man sich nicht in die Nationalmannschaft reden kann, also ins Tor, sondern machen muss, was ja, ich glaube, ich schätze Kevin Trapp charakterlich schon sehr klar ein. Ne? Also ja, ich schätze ihn da schon richtig ein und ja, da habe ich mal so ein bisschen zu viel Bildzeitungswissen irgendwie oder zu viel Mist angeeignet. Ja, so. Sind wir uns also einig mit dem Thema?
Ich würde sagen, wir sind uns da einig und Keeper Nummer 3 ist ja, glaube ich, immer so ein, so ein Ding, was ein bisschen zu groß gemacht wird, glaube ich, so, weil es halt einfach meistens so ein Keeper sein muss, der, glaube ich, gut ins Mannschaftsgefüge reinpasst, gerade im Hinblick auf irgendwelche großen Turniere, dass er da hinten nicht aufmuckt als dritter Mann. Glaube ich, wir haben da unsere Meinung, dass so ein Marvin Schwebe oder so ein Olli Baumanns vielleicht verdient hätten, Schwebe vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er noch etwas jünger ist, ne? Weil das schon ein bisschen mehr Sinn machen würde, auch perspektivisch. Auch in Bernd Leno spielt in der Premier League bei Fulham eine überragende Saison, also einer der besten Keeper tatsächlich, kann ich auch sagen lassen.
Fulham?
Ja, und?
Fulham spielt in der letzten Zeit. Also,
Also ich habe mir halt sagen lassen, dass er wohl auch seine Leistung bringt und von daher kann ich so absolut nachvollziehen, dass er da sagt, hey, warum soll ich jetzt hier nicht mit eingeladen werden? Also von daher.
Hört doch auf. Ja, aber okay. Gut.
Deswegen, gut. Dritter Mann ist immer so eine Sache, aber wir sind uns da, glaube ich, beide einig, wer da den Vorzug bekommen sollte.
Also wenn jetzt Ter Stegen die 1 wäre, wäre Bernd Leno jetzt aufgrund der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt die perfekte Nummer 3, glaube ich. Also wäre jetzt nicht so der.
Ja.
Ne, also wenn du daran denkst, das hat ja nie so richtig funktioniert, hat man gelesen. Ne? Also auch tatsächlich öfters gelesen und dass es auch in den Lehrgängen früher nie so richtig funktioniert hat und so mit den Zweien. Deswegen mach den Olli Baumann mit einfach. Also keine Faxen machen, Olli Baumann mitnehmen, Marvin Schwebe dann mitnehmen. Marvin Schwebe hat auch mehr Potenzial. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, 26 so ungefähr?
Das ist 26, 27, ja, der ist noch nicht so alt. Deswegen würde das schon dahingehend Sinn machen, glaube ich.
Ja, gut, aber das ist so das Thema Nationalmannschaft. Interessant auf jeden Fall, ja.
Definitiv, da werden solche Spiele gegen Belgien und gegen Peru, ist es, glaube ich, Ende März dann doch mal plötzlich einigermaßen interessant für uns Torwart-Nerds. Lass uns mal weitergehen. Und zwar zum Spiel Wolfsburg gegen Union. Das war das letzte Spiel dieses Spieltags, Sonntagabend kam das. Da hat, finde ich, Frederik Rönnow maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass Union den Punkt mitgenommen hat. Man ist zwar natürlich in Führung gegangen, aber Frederik Rönnow hat wieder mal unter Beweis gestellt, dass er
brutal
derzeit im Blocken einfach eine absolute Maschine ist. Also gegen Marmoustadt in der zweiten Halbzeit, tolles Tempo entgegengekommen. macht dann rechtzeitig diese kleinen Tippelschritte, ne, um halt rechtzeitig zum Stehen zu kommen und dann, wie er den großen Block dann stellt, also gibt es für mich eigentlich kaum irgendwas.
Ne? Ja. Also, ehrlich, also auch die eine Situation aufs kurze Eck hat er auch noch bekommen, aber um es auf der Szene mal zu bleiben, wie du sagst, es ist wieder sauknifflig und er trifft wieder die richtige Entscheidung, so, weißt du, also wo ich wirklich sagen muss, ich habe ja die eine Szene mit Alphonso Davies gegen die Bayern, die habe ich mal so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, habe mir das angeschaut, okay, wo war da dieser Triggerpunkt, wo er gesagt hat, okay, schieb drauf, das ist alles 1000% nachvollziehbar, auch diese Geschichte jetzt mit Marmoush, ne, das und Marmoush nimmt ihn sich sogar auf seinen rechten Fuß, ne, also ein richtig Blinder hätte einfach mit links, ne, und er probiert sogar noch mit rechts da außen rum zu kommen, ne, von Renault aus gesehen, halb rechte Position, also das ist schon richtig gut, ne, und auch da erkennt er wieder, Ball wird tief gespielt, Marmoush hat die Augen nur auf dem Ball, nicht oben, und eher er einfach adäquat agieren kann, Marmoush ist Renault schon da, ne, und das war schon richtig gut, also macht sehr viel Spaß, dem zuzuschauen, und ich glaube auch, der ist schon ein extremer Bestandteil des Höhenflugs von Union Berlin, und es ist Wahnsinn, wenn du dir anschaust, wo der Typ schon überall war, sich die Zähne ausgebissen hat, ne, egal, ob es bei Frankfurt war, ob es bei Schalke war, ob es war, was war hier noch, Frankfurt, Schalke und,
aber glaube ich, bei Brøndby war da, glaube ich, vorher, ja. Nee, nicht Brøndby, aber auf jeden Fall kam er halt aus Norwegen, Dänemark natürlich, nicht Norwegen.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien oder so.
Ja, genau, Hauptsache Skandinavien, so, ne, ja.
Ja, genau, das stimmt, also, aber das ist ja da brutal, muss ich sagen, wie der sich jetzt, ja. Was sagst du dazu? Was musst du sagen?
Ich würde schon sagen, dass, also, weil du es eben sagtest, dass Frederik Renault schon bei so vielen Vereinen war. Ich glaube, da sieht man ganz, ganz gut, dass manchmal Keeper einfach das richtige Umfeld brauchen oder einfach Chancen brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Ich meine, Renault hat jetzt auch bei Union, ist ja eigentlich auch jetzt neu dazugekommen, wenn man so will, letztes Jahr noch Andi Lute gespielt, da als Nummer 1. Und ja, Renault eigentlich ab dieser Saison die klare Nummer 1 bei Union. Und wächst da sofort rein in diese Fußstapfen dort. Ich meine, bei Union, das ist jetzt auch nicht, glaube ich, immer so einfach, Torhüter zu sein, wenn du weißt, du hast jetzt eine Mannschaft, die jetzt nicht so viele Tore immer schießt. Also da gibt es für mich recht wenige Argumente zu sagen, dass Freddy Renault in dieser Saison auf jeden Fall zu den Top 3, Top 5 Torhütern gehört in der Bundesliga. Also gerade in der Konstanz, wenn man es auch guckt, wie oft irgendwie so ein Gregor Kobel mal verletzt ist, ja, diesen Spieltag auch wieder verletzt gewesen.
Hahaha, das ist ja auch mein Thema, das ich noch in der Hinterhand habe, ne? Der Gregor Kobel und seine Verletzten. Ich dachte, wir kommen so nach und nach drauf, aber ja gut, ich glaube, nach und nach ist eine bessere Option.
Ich würde auch sagen, aber das ist halt auch ein Faktor bei Torhütern, ne? Wenn du jetzt auch guckst, wie selten so ein Olli Baumann gefehlt hat oder so, ne? In den letzten Jahren, dann ist das schon ein Faktor, der auch mit reinspielt, dass sich auch eine Mannschaft oder ein Verein, sage ich mal, auf einen Torhüter verlassen kann, der halt immer fit ist oder immer da ist.
Ne? Ja, genau. Das ist absolut korrekt. Und ich meine, klar, das ist jetzt eine Saison, Freddy Renault, eine Saison. Ich glaube, bei ihm ist es, das ganze Thema hat aber Riemann letztes Jahr, Alter, was war denn los? Ja. Wir sind jeden Spieltag hingekommen und Manuel Riemann ist so der absolute King. Aber was mir bei ihm so ein bisschen gefehlt hat, war diese taktische Substanz, also dieses taktische, dieser Wiedererkennungswert, dieses, da ist ein Fundament und dieses Fundament kannst du nicht brechen einfach, nur weil er mal vielleicht eine falsche Entscheidung trifft oder so. Dieses Jahr merkst du, da war schon sehr viel situativ dabei. Rafa Gikiewicz für mich selbes Beispiel, ne, dass auch sehr viel situativ ist, ganz wenig taktisches Fundament einfach damit am Start ist und so, ne, wobei wir wahrscheinlich auf den nachher auch noch zu sprechen kommen, wenn wir da ans Bayern-Spiel denken, aber so dieses Fundament ist bei Renault ja da, auch diese taktisch richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Ne? Also es ist,
Er weiß deswegen halt immer ganz genau, ne, wann er vorzuschieben hat, wann er hinten zu bleiben hat. Also da gibt es eigentlich recht selten Szenen, wo er jetzt irgendwie undisponiert wirkt in dieser Saison. Ne? Das ist,
und dann kassiert er natürlich eine Bude, die eine Katastrophe war. Ne? Also erst Moment war, warum, und dann wieder abgefälscht und keine Ahnung. Ne? Aber ich glaube, lass lieber über die schönen Dinge bei Freddy Renault sprechen und die, sind halt, die überwiegen natürlich auch. Ne? Also das ist super, super toll da. Dieses Jahr für absoluter Gewinn.
Ja, also für die Liga und für den Verein natürlich dann auch. Ja. Du hast eben schon angesprochen, Rafa Gikiewicz, der immer mal so Szenen dabei hat, wo man denkt, ja, löst das zwar gut, aber taktisch ist das jetzt auch kein großer Plan dahinter, außer ich schiebe halt einfach drauf und versuche irgendwie mit einer Wade noch dran zu kommen oder so, oder mit der Hand irgendwie ranzukommen. Das gelang ihm jetzt beim 1:1 durch Joao Cancelo nicht, finde ich, wobei. Ach ja, die Szene, also Cancelo kommt ja aus recht spitzen Winkel dort, also in dieser Zone 1 zum Abschluss, auch, glaube ich, 7 Meter sowas dann vom Tor. Ach, ich habe mich da schwer getan, weil der Ball geht dann ja eigentlich direkt an seinem Körper vorbei und ich glaube, dass Gikiewicz da nichts dafür konnte, sage ich mal, durch seine körperlichen oder psychischen Voraussetzungen, will ich das mal sagen, weil wir sehen ja, als er schießt, hat Cancelo, oder als Cancelo schießt, hat der Giekiewicz die Hände noch neben seinem Körper. Und dann, als der Schuss dann abgegeben wird, nimmt er sie schützend, wirklich wahrscheinlich einfach intuitiv so nach vorn vor den Körper und nimmt sie dann wieder so nach unten. Macht dann quasi wie so eine leichte Bogenbewegung oder wie so ein Animateur irgendwie am Pool oder so. Ja. Und dass er dann einfach nicht mehr genug Zeit hatte, um da ja einfach die Hände wieder in diese Position oder diese Ausgangsposition zu bringen, ne, um den Ball dann zu halten. Also wenn er dich da vielleicht irgendwie anschießen lässt, also wirklich blocken im wahrsten Sinne, ne, irgendwie Unterarm rausbekommen oder Körper dazwischen bekommen oder so, gerade aus sehr kurzen Distanz. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt von einem Torwartfehler sprechen, weil man auch immer die...
Schon so ein bisschen.
Ja, findest du, ja?
Also erstmal musst du ihm zugutehalten, dass er nicht drauf ist. Na, weil ein Rafa Giekiewicz vor 2 Jahren wäre höchstwahrscheinlich, hätte er da noch draufgeschoben. Also nehmen wir uns einfach, die Zone halt gibt es überhaupt nicht her, steht relativ gut, vielleicht einen halben Meter zu hoch, Viertelsmeter zu hoch, einen Tick über dem Pfosten kann es ja von mir aus stehen. Dann gehen wir erstmal auf seine Armposition, auf seine Grundstellung, die natürlich, wie du schon angesprochen hast, jetzt nicht super optimal ist, aber da ist es auch bei jedem unterschiedlich. Ich sage aber jetzt beispielsweise, Marvin Schwebe, Olli Baumann, Marc-André Ter Stegen hätten dieses Tor einfach nicht bekommen. Punkt. Weil die einfach schon so... weil die Arme auch immer so breit weg vom Körper sind. Ne? Dass ich schon allein das ist der erste Punkt. Ne? Und dann ist es bei mir technisch halt noch so, dass er irgendwie auch nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt. Ne? Weil theoretisch hat es einfach gereicht, den Fuß rauszustellen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben und dann die Hand festzumachen. Ne?
Den so rechten Fuß dann so rausstellen. So.
Ja, genau. So einfach, weil es ein bisschen mehr Spannung auf seiner rechten Seite auch innen komplett im Rumpf hat und so. Ne? Was ja dann natürlich auch hochzieht über die Schulter und in den Arm reingeht. Glaube ich schon, dass er da technisch hätte sauberer agieren können, wenn die Hand in der Grundstellung sauberer gewesen wäre, ein Tick, aber wir sind ja jetzt auch schon relativ tief drin, also das ist schon Bundesliga jetzt, ne?
Ja, also genau.
Das kannst du jetzt
keinem auch ganz so gut. Ich finde es auch ganz gut, dass du jetzt auch vorher noch Schwebe und Baumann unter anderem angesprochen hast, weil ich glaube, das ist halt immer so die Sache, die man bei so einer Bewertung, gerade bei Schüssen aus ganz naher Distanz oder sowas mit bewerten sollte oder mit im Hinterkopf haben sollte, dass halt Keeper andere körperliche Voraussetzungen haben, also jetzt körperlich im weitesten Sinne, weil ja Giekiewicz seine Hände vielleicht anders hält, weil er es irgendwie anders beigebracht bekommen hat oder so. Ne? Ich habe damals irgendwie in einem Interview von der 11 Freunde gelesen mit ihm, dass er mit 21 das erste Mal Torwarttraining hatte, als er nach Deutschland dann gekommen ist. Ne? Also es ist schon, kann er auch mit reinspielen, deswegen muss man...
Er ist ja auch alles andere als ein Hasenfuß, ne? Also er ist jetzt kein Schisser, also das ist ja genau das Gegenteil, also von daher ist es ja einfach... kannst jetzt nicht sagen, oh Gott, der hatte jetzt einfach Angst, dass er einen Ball ins Gesicht bekommt. Nein. Ne? Genau. Also das ist dann natürlich, wenn du es schaust bei Olli Baumann und so, ist es ja so fest, gut, der Stand ist vielleicht für andere wieder ein bisschen zu breit, aber die Hände sind immer so fest außen noch von ihm am Körper. Und er hat die auch immer so, er hat seine Hände auch nie so richtig offen, der hat er immer so komisch so zu und macht sie dann erst im letzten Moment noch so auf, muss man darauf achten. In dem Moment war es einfach ein Reflex, der dafür gesorgt hat, Arme sind hinterm Körper, dann sind sie vorm Körper und dann waren sie nicht wieder rechtzeitig neben dem Körper, ne? Um da vielleicht auch abzutauchen oder so. Ne? Aber das wäre so der Punkt gewesen, wo ich vielleicht gesagt hätte, hier wäre noch ein bisschen was drin gewesen.
Genau, aber deswegen würde ich halt nicht immer sagen, dass das jetzt immer so ein direkter Fehler ist, weil halt jeder immer andere Voraussetzungen vielleicht hat oder andere Grundstellungen vielleicht immer hat. Deswegen ist es mir immer zu leicht, dann zu sagen, hey, spitzer Winkel muss er haben. So.
Ja, genau. Da bin ich, spitzer Winkel. Da muss er den Winkel noch mehr verkürzen, oder was ist
genau,
dafür?
Genau. Druck um 1 gegen 1, genau. Da gehen wir einfach hin. Hast ja auch mal den schönen Satz gesagt, als Torhüter kannst du ja, wenn du nichts falsch machen willst, dann schieb einfach drauf, weil dann kannst du dich am Ende auch zum Alten hinsetzen, an den Stammtisch und kannst sagen, ja, ich habe Druck aus, ich habe alles versucht. So.
Im Vereinsheim bist du auf jeden Fall nicht der Buhmann dann, ne? Das ist klar. Das ist 100%. Genau. Aber geht halt auch nur bis zur Verbandsliga oder so oder bis zur Kreislandesliga oder so. Wenn da so ein anspruchsvoller mal dabei ist, der natürlich auch mal, die haben auch alle immer so hoch gespielt, ne? Diese ganzen Zuschauer, ach Gott, ich habe hier ja früher auch mal gespielt. Zweite Amateurliga. Dann denkst du, okay, was ist jetzt zweite Amateurliga gewesen? Aber am Ende des Tages, ist tatsächlich so. Also Thema Entscheidung, Zeitdruck, schwierigste. Und mit dem alles anfängt so, ne? Also von daher. Gut, aber ich glaube, Thema Giekiewicz, habt ihr letzte Woche, ich habe diese Jubiläumsfolge, es stand über mein Haupt, nicht geschaut. Hast du letzte Woche das thematisiert, dass er eigentlich richtig geil im Spiel war und auch einen richtig guten Ball gehoben hat?
Und dann ist das passiert.
Ich jetzt mache ich einfach mal die Brücke. Das war ja eine Situation, so Brooks Baumann Light. Ah, jetzt einfach der Übergang zu Brooks Baumann.
Ja, Axel, hervorragend.
So light aber. Also, bei, was wir bei Brooks Baumann gesehen haben, war jetzt noch lange nicht das, was wir bei Giekiewicz letzte Woche gesehen haben. Aber vom Grundprinzip her schon ging es schon in die Richtung, glaube ich, ne?
Ja, weil du gerade diese Baumann-Brooks-Szene da ansprichst, also im Spiel Freiburg gegen Hoffenheim da, bringt Vincenzo Grifo eine Flanke von der, vom Stürmer aus gesehen, linken Seite mit Schnitt zum Tor rein. Ball fällt so am 5-Meter-Raum runter. Brooks ist eigentlich vor Gregoritsch. Baumann hat eigentlich klare Sicht, der Ball kommt relativ flach rein und Baumann will trotzdem damit rausrennen und räumt Brooks da eigentlich nur ab und schafft es eigentlich, also kommt er eigentlich gar nicht an den Ball. Ich glaube, das beeinflusst dann noch den Kopfball von Brooks, der eigentlich irgendwie nur so halbherzig dann ins Zentrum geklärt wurde und dann.
Also ich bin ja Vorsitzender des ersten Oliver Baumann Fanclubs e.V.
Das stimmt, ja. Sehr gut.
Und ich habe mir die Szene natürlich angeguckt. Also natürlich nicht in niemals hergehen jetzt und sagen, ich rechtfertige da irgendwas oder so. Mhm. Aber der Kontakt Baumann-Brooks passiert erst, als Brooks geköpft hat.
Okay, ja.
Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Brooks hat vorher noch ein Peripher, hat einfach gesehen, oh scheiße, hinten kommt der andere an, hat einfach beim Kopfball nicht voll durchgezogen. Aber
der Kontakt, Kommando gehört von hinten?
Oder er hat ein Kommando gehört, das sehe ich halt auf den Bildern nicht. Also ich, ne, aber tatsächlich köpft ja Brooks dann den Ball dahin. Der andere macht den natürlich ganz geil, ne? Ich weiß nicht, wer dann das Tor gemacht hat.
Eckestein.
Trifft er natürlich geil, ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, was passiert wäre, wenn Baumann weggeblieben wäre und Brooks hätte ihn dahin geköpft, ne? Aber für mich ist der Kontakt Baumann-Brooks, wenn auch die Entscheidung falsch war, rauszukommen, 1000%, ne? Ist der Kontakt erst nach dem Kopfball. Ich höre nicht, ob vorher noch, also man sieht es nicht richtig, ob vorher noch ein Leo kam oder irgendwie sowas. Aber ich glaube auch nicht, dass er den gehalten hätte, wenn er weggeblieben wäre und Brooks ihn tatsächlich dahin geköpft hätte. Ne?
Ja.
Also mal ganz davon abgesehen, ne? Also da hat auch die Zuteilung im 16er dann überhaupt nicht gestimmt und so. Also das war dann wirklich auch schwierig, ne? Aber ich bleib dabei. Der Kontakt kam erst nach dem Kopfball, wenn davor ein verbal irgendwie was gekommen ist, dann verstehe ich, dass er da nicht so richtig hingeköpft hat. Ich finde grundlegend dass Brooks so eine semi-gute Figur macht bei Hoffenheim.
Generell jetzt?
Generell.
Ja, genau.
Was jetzt natürlich nicht. Nichts, also wie gesagt, Entscheidung raus, falsch. Ne?
Genau,
passiert ganz selten, glaube ich, dass sich Olli Baumann verschätzt. Hat auch die letzten Spiele, gerade den vorletzten Spieltag, hat er, glaube ich, eine richtig gute Leistung abgeliefert gegen.
Gegen Dortmund, ne?
Dortmund, genau. Also, das war ja.
Das war unglaublich, also, ja. Dass das Spiel nur 1-0 ausging, auch im.
Und dann geht dieses Spiel 1-0 aus, ne? Und ich glaube auch, Hoffenheim ist momentan in so einer Spirale nach unten, ne? Das ist jetzt auch gestern 86. oder so, relativ spät. Die 8 stand auf jeden Fall davor, ich weiß nicht mehr wann genau, dass es da dann nochmal kleppert, ne? Also auch die Art und Weise, wie und so. Also, und wenn du die anderen Mannschaften anschaust, ich glaube, da ist dieses Jahr, muss viel passieren. Individuelle Qualität eigentlich viel zu hoch, ne? Bei der TSG. Auch auf der Torwartposition safe, ganz klar. Viel zu hoch. Für zweite Liga auch, aber das wird dünn. Das wird dünn, glaube ich.
Ich denke auch, weil du es gerade angesprochen hast, die ganzen anderen Mannschaften, ich glaube, der größte Unterschied, das geht mir bei Hoffenheim seit Anfang der Saison irgendwie dann auf den Sack, als es damals losging, glaube ich, gegen Bremen, als diese Niederlagenserie dann damals begonnen hat, irgendwann im Oktober oder September oder wann das war, dass du halt merkst, weil wenn einer wie Christian Prömel oder sowas nicht spielt im Mittelfeld, dass man dann halt nicht schafft, physisch dagegen zu halten. Da gibt es dann wie. Dieses Spiel gegen Bochum hat mich komplett fertig gemacht, weil jedes Tor war irgendwie nur so, Anfi Ajay läuft links durch, Reingabe zurück und die Sechser rücken nicht nach hinten nach und irgendwie die Zehner oder halt die Achter von Bochum konnten dann einfach Butterseelen allein am Strafraum einschieben und immer nur Geleitschutz. Also man schafft es halt nicht, diesen dreckigen Fußball, das ist mir ein bisschen zu blöd, immer nur zu sagen, Grundtugenden, ne? Aber gerade das schafft man halt nicht, dass man es halt nicht schafft, diese, Achtung, nächste Phrase, Zweikämpfe anzunehmen. Also das ist alles so ein tröges Hin und Her, so, weißt du? Das stört mich ja einfach an diesem ganzen Kader. Und ich weiß halt, also ich bin halt auch sicher, dass es halt maßgeblich auch daran liegt, dass man vielleicht in der Medienlandschaft nicht ganz so präsent ist oder das Interesse vielleicht nicht ganz so hoch ist, weil mit so einem Kader musst du ja eigentlich jedes Jahr um die Europa-League-Plätze mitspielen. So, das haben sie die letzten Jahre nie gemacht.
Das, das Interesse ist, sollte eigentlich schon da sein, weil es natürlich schon, weil die Presse schon eher, glaube ich, kontra ist. Immer noch in verschiedenen Regionen in Deutschland, glaube ich schon, dass sich da viele momentan die Hände reiben, in Anführungszeichen.
Ja, genau, aber wenn es jetzt normal läuft, sage ich mal, also würde, angenommen, Köln würde mit so einem Kader, mit so einer Truppe so einen Fußball spielen. Dann würde da innerhalb von 2 Wochen der Baum brennen und der Trainer wäre schon längst wieder angezählt. Aber guck mal, wie lange sich Breitenreiter dort gehalten hat. Ne?
Das ist ja schon gut, aber ich meine, die sind ja auch verwirrt, so habe ich so das Gefühl. Also, die haben einen Trainerverschleiß, da könntest du sonst was meinen. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie in den letzten 5 Jahren gefühlt genauso viele Trainer hatten wie Schalke oder VfB Stuttgart. Ne? Also das ist schon wirklich schlecht. Das ist ja schlecht. Also geht man immer her und sagt, oh Gott, wir wirtschaften so toll und so, aber dass man einem Trainer längerfristig eine Chance gegeben wird. Gut, aber wir sind jetzt hier nicht TSG Hoffenheim-Podcast. Ja, aber es ist trotzdem so, ne? Es ist
genau. Aber wenn du jetzt gerade bei Trainern bist, da können wir vielleicht mal ganz kurz die Brücke schlagen. Wir hatten ja jetzt, weil wir jetzt lange nicht gesprochen haben hier im Podcast, haben wir natürlich eine ganz besondere Entwicklung da auf der Torwarttrainerposition gehabt, das bei Hoffenheim. Michael Rechner ist jetzt in München. Sein Nachfolger in Hoffenheim kannte ich jetzt nicht.
Wer ist das? Alex Stolz ist der, ist der Nachfolger.
War, glaube ich, U19 oder so vorher, ne?
Nee, U23. Es ist verrückt. Ich habe mal ein Interview mit Micha gemacht und da hat er gesagt, da habe ich irgendwann gesagt, gibt es jetzt irgendjemand, der dir so im Kopf ist als Torhüter, dass du sagst, ey, der ist mit Abstand das Verrückteste und das Krasseste, was du jemals erlebt hast. Hat er tatsächlich damals als erstes Alex Stolz gesagt und es war ihm auch wenn Alex Stolz immer Nummer 2 oder Nummer 3 war, also immer hinter Olli eingereiht, ne? Du musst auf dem sein Instagram-Profil gehen.
Okay.
Der ist immer noch komplett. Der ist so fokussiert auf den Sport, auf dieses Thema. Ne? Also der postet jetzt zwar keine torwartspezifischen Ansichten und so weiter, ne? Sondern ist einfach nur so sein, wie er lebt, morgens um 5, dann geht er laufen, dann macht er das, dann fährt er nach Hoffenheim ins Trainingszentrum, dann geht er wieder pumpen, dann macht er, also einfach um das komplett außenrum, also dieses Professionelle ist immer noch komplett drin und ich glaube auch, dass Alex Scholz ein sehr, sehr guter Mann ist, weil er ein super enges Verhältnis zu Olli Baumann auch hat, ne? Weil die ja jahrelang zusammen waren. Und ich glaube, das war erstmal ein guter Move, dass sie den aus der U23 hochgenommen haben. Ne? An dem soll es nicht liegen. Und dazu kommt, dass Alex, also wirklich auch, wenn ich manchmal so ein bisschen mit ihm Kontakt hatte, ein richtig netter Typ ist auch so. Also das ist auch wieder so jemand, wo du sagst, wie bei Micha jetzt, wo du wirklich sagen kannst, hey, super, super, super netter Typ. Ja? Und von daher gönne ich sie, wünsche ich sie ihm natürlich auch, ne? Dass gerade ihm oder auch Olli oder halt den die man so lose mal irgendwie hatte, wo man weiß, die sind cool, ne? Dass es nicht passiert, dass sie runtergehen, aber mein Gott, das steckt man nicht drin, ne? Alleine kann das auch nicht reißen, aber Alex ist, wie gesagt, ein sehr super cooler Typ, der auch super professionell arbeitet und da auch Thema Bundesliga, auch wenn er nie wirklich in Erscheinung getreten ist, der 3 Spiele gemacht oder so in der Bundesliga, nie mehr. Ne?
Ja, also könnte ich
eigentlich. Ja, natürlich. Also. Ne? Aber da gibt es ja auch diese anderen Bundesliga-Torwarttrainer, so ein Dimo Wache hat ja gefühlt 1000 Bundesligaspiele, ne? Und ist dann Torwarttrainer geworden. Ne? Aber es ist nicht so diese Art von Erfahrung in Anführungszeichen, sondern einfach auch das Verständnis auf diese Philosophie, auf das raus, was jetzt Olli braucht oder so. Weil ich glaube schon, dass Micha seine Arbeit auch auf die Torhüter adaptiert, auf die jeweilige Nummer 1. Natürlich sagt er, er hat so ein Grundding, wo er sagt, das ist mir alles wichtig, aber ich glaube schon, dass im Training dann relativ individuell auch gearbeitet wird mit der Nummer 1. Ne? Und dass auch eben Dinge trainiert werden im Training, die vor allem für die Nummer 1 sind, glaube ich, weißt du? Ja. Neben den allgemeinen.
Hat auch, glaube ich, damals Fabian Otte, Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach, der ja eigentlich auch aus dieser Goalkeeping-Development-Schiene von Michael Rechner da kommt, auch gesagt, dass er eigentlich in Gladbach immer nur quasi runtergebrochen halt immer nur Tobi Sippel und Jan Sommer gefragt hat, Jungs, was wollt ihr machen? Was braucht ihr?
Geiles Video gibt's da. Hast du mir das Video geschickt von Fohlen TV oder so?
Kann sein, wo er hier irgendwie so eine Kamera von oder ein Mikrofon
hat. Er macht alles eine ganze Einheit halt. Da wird eine ganze Einheit von ihm so mitgenommen, wo er selber auch
mit Olli Neville.
Ja, genau, mit Olli. Ich denke, Alter, was holst du denn da für einen Typ drauf? Und die Bälle kommen einfach wie die Striche, ne? Und dann auf einmal erkenne ich irgendwie so in den letzten 10 Sekunden des Videos, als es Olli Neville ist. Und dann denke ich so, okay, alles klar, war mal Profi. Ich dachte schon, okay, bei mir kommt jetzt auch nicht jeder Ball, aber bei dem kann mir jeder Ball lösen. Also, wie verrückt ist das? Aber das ist da, wo Fabian Otte, der auch in der U23 in Hoffenheim vorher war, auch gesagt hat, ey, das ist genau der Punkt. Ne? Wie dumm wäre er eigentlich, wenn er jetzt Jan Sommer und Tobi Sippel mit ihrer Erfahrung nicht einfach fragen würde, was brauchst du heute oder was denkst du, was sinnvoll ist zu trainieren? So, ja. Ich glaube, das macht es auch ganz arg aus, dass es so ein Miteinander ist, ne? Und nicht so dieses von oben runter.
Ja klar, also ist ja der Trend, der sich da vor allem in diesem Bereich speziell sehr durchsetzt, dass da einfach die Torwarttrainer und die jeweiligen Keeper einfach so auf Augenhöhe einfach agieren, ne? Und es da so ein freundschaftliches Verhältnis gibt.
Was glaubst du jetzt? Ich weiß es jetzt nicht. Ich hatte noch keinen Kontakt mit Micha gehabt, aber wie sehr wird jetzt Michael Rechner seinen Trainingsinhalt umstellen?
Das
ist also sowas schon, dass ich mich frage, auch mit der Belastung und so, du hast viel mehr Spiele und so weiter. Machst du da weniger Wiederholungen vielleicht, dass die Belastung im Training niedriger ist oder so? Ich würde mich schon mal interessieren, ne? Das ist ein super interessantes Thema.
Du hast ja den kürzeren Draht, also.
Ja, der hat momentan, glaube ich, viel zu tun.
Ich denke auch, ja.
Also ich glaube schon, dass der momentan natürlich da schon immer, der ist immer offen für solche Dinge. Ich bin mir auch zu 100% sicher, wenn ich jetzt sagen würde, hey, erzähl mal, würde er da auch was sagen, aber es ist schon für mich immer noch so unrealistisch, dass es endlich mal, auch wenn dann 100% ein Kontakt mit dem Spiel war über Julian Nagelsmann, ne? Also ich glaube schon, dass der das klar. Da, aber dass es endlich mal so ist, dass einer der Besten bei einem der besten Vereine ist, wenn du so überlegst, ne? Also auch was du die Jahre hattest mit Teddy de Beer bei Borussia Dortmund und solche Sachen, ne? Also weißt du, die, als Trainer, also und da gibt es ja noch ganz viel andere auch, ne? Also, wo du sagst, okay, wieso haben die diesen Posten gerade? Also, wieso haben die diesen Job, ne? Aber ich glaube, jetzt haben wir endlich mal einen Move, ne, wo man sagen kann, das ist absolut 100% gerechtfertigt, ne? Dass Micha da auf, das ist sowas von verdient, glaube ich. Und sowas von richtig. Ja. Wollte ich auch irgendwann hier loswerden im großen Rahmen.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Deswegen, dafür können wir uns auch hier die Zeit nehmen, wo, wenn ich hier im Keeper-Analyse-Podcast. Lass uns mal einen Haken hinter dieses Spiel machen oder hinter das Thema Hoffenheim machen und mal schauen, was das Freitagabendspiel so für uns bereit hatte. Köln gegen Bochum. Also, ich muss sagen, ich wusste am Anfang erst gar nicht, wer Freitagabend spielt. Hab dann der Sohn eingeschaltet und hab dann nur gesehen, Köln gegen Bochum. Da wurde erst mal tief durchgeatmet. Ich dachte, was tue ich mir hier eigentlich an? Und ich muss sagen, das Spiel hat jetzt auch nicht unbedingt meine Erwartungen übertroffen, muss man so auszudrücken. Bochum, also ich glaube, Köln wird sich immer noch fragen, wie man das Spiel überhaupt verlieren konnte. Also wenn wir uns das erste Tor angucken, dieses Elfmeter-Tor von Kevin Stöger, Marvin Schülbe kriegt das Ding irgendwie unter dem Knie durch.
Ja, sag mal, das zweite Tor? Also ich finde, das zweite fand ich ja noch schlimmer. Ja, ich meine, das erste war schon schlimmer, aber das zweite war ja noch viel schlimmer. Also ja,
eine absolute Frechheit,
komplett richtig, ne?
Und das waren zwei von drei Torschüssen, die Schwebe da auf sein Tor bekommen hat. Das andere war irgendwie so ein Schuss aus spitzen Winkel von Antwi Ajay, wo er nur die Hände hochbringen musste, also nur, ne? Ja. Ja. Also das war ein sehr, sehr dankbarer Tag für, undankbarer Tag natürlich für Marvin Schwebe. Ja. Auf der anderen Seite, Manu Riemann hat dem nach einem sehr, sehr unglücklichen letzten Spiel gegen Schalke, als er da daneben gegriffen hat, erst bei dieser einen Flanke, hat er jetzt eigentlich ein sehr, sehr eine sehr, sehr gute Reaktion, finde ich, gezeigt. Einmal gegen Chabot, die Szene würde ich mir ganz gerne mit dir kurz angucken. Dort gehalten, kam auch ein Rückpass von Köln in den Rückraum. Und Chabot schließt dann aus 12, 13 Metern ab, halbrechte Position vom Stürmer aus gesehen. Und Riemann taucht dann einfach sehr, sehr gut ab. Und er setzt da den linken Fuß nicht auf, sondern kippt halt sofort ab. Und kommt das schnell runter, also...
War dankbar für ihn auch das Spiel an sich, ne? Also Top-Torverteidiger und so weiter, weißt du? Also das sind ja schon... Der ist ja super körperlich gewandt und so. Das war auch ein geiler erster Ball für ihn. Also wenn es der war aus der Zusammenfassung, wenn es tatsächlich so war, ne? Der ist ja auch super auch direkt ins Spiel reingekommen. Das war auch verdammt wichtig, ne? Also dass er da reinkommt. Aber was mich halt wirklich... Ich glaube, in der Sportstudio-Zusammenfassung sagt der Kommentator einfach, dass wenn Esser... sich nicht krank abgemeldet hätte oder irgendwas in die Richtung, hätte Esser seine Chance bekommen?
Ja, es gab einige.
Sorry, ey. Ja, aber ich meine, bei Riemann ist ja das, was wir vorhin auch sagten, ne? Das ist diesmal nicht diese Konstanz, dieses Jahr. Der hat auch wirklich auch viel Pech. Also Pech im Sinn von, ne, also es passieren auch natürlich dumme Sachen, die, ja, aber...
Gegen Schalke jetzt am Wochenende, also letztes Wochenende, weiß nicht, hast du die Szene jetzt noch vor Augen, als die Flanke von der Seite reinkam? Also ich fand es erstmal gut, dass er rausgeht, aber dann läuft es halt maximal unglücklich, dass er den dort abwehrt und dann irgendwie mit Kevin Schlotterbeck dort zusammen dort zum Ball hingeht und da nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ne?
Ja.
So, also...
Ja, das ist also...
Geht viel zusammen.
Und diesmal haben wir halt einfach, weil dieses Fundament für mich einfach nicht da ist, das, was wir vorhin einfach hatten, bei so anderen Torhütern, ist bei mir zu viel Up und Down, das war jetzt wieder ein Up. Aber wie gesagt, theoretisch kannst du sagen, hey, lass halt einen Esser spielen. Aber das geht mir dann auch wieder so ein bisschen gegen den Strich, wenn so eine Entscheidung dann gefällt wird. Ne? Auch wenn man aber, finde ich, auch Riemann auch angesehen hat, dass er ein bisschen verunsichert ist. Ne? Auch nach dem Spiel ist er ja brutal emotional gewesen und so.
Tränen in den Augen dagestanden. Ne?
Ja, wie viel Druck da jetzt von ihm abgefallen ist, weil er einfach, glaube ich, auch diesen Biss hat, ne? Und sagt, er will sich selber auch beweisen. Ne? Aber ich glaube, wenn du ihn rausgenommen hättest du ihm damit keinen Gefallen getan. Also das wäre nicht so ein Ding gewesen, jetzt gehen wir aus dem Kreuzfeuer raus. Ich glaube, das wäre schlecht für ihn gewesen als Typ, so auch wenn es mir nicht zusteht, ne, jetzt über seinen Charakter zu urteilen. Aber ich glaube einfach, das wäre nicht gut gewesen, glaube ich.
ist, glaube ich, eine andere Situation, als wie wir es auf Schalke haben oder jetzt bei Stuttgart, wo man auch mit Fabian Bredlo
einen anderen... Das ist ja eine Wahnsinn, was bei den zwei Clubs passiert. Ich war schon so lange nicht mehr hier, wir können Überlänge machen heute eigentlich, ne?
Genau.
Aber ja, stimmt, ist anders, 100%. Anders.
Genau, es ist eine andere Situation und ja, ich glaube, also was du selbstbewusst, also bei Rima glaube ich immer, du musst den Typen eher ein bisschen einbremsen, als dass du ihn pushen musst. Mhm. Ne? Mhm. Weil mancher will ja so gefühlt jede Aktion selber lösen und versuchen immer, sich da noch reinzuschmeißen oder da noch einen Ball wegzufangen oder so. Und dass er manchmal einfach gucken muss, dass, ey, konzentrier dich auf deine Sachen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ja, das hat man halt hier gesehen. Er hat sich halt auf seine Basics beruht und hat damit eigentlich, ja, wie er zu Null gespielt, ist immer gut. Auswärts auch noch an einem Freitagabend, da hast du ein schönes, langes Wochenende. Ja. Besser kann es ja eigentlich nicht sein.
Gerade auch in so einer Situation, ne? Tabellensituation ist immer ganz geil, wenn du dann sagen kannst, okay, wir haben jetzt erstmal unseren Dreier geholt, ne? Jetzt können wir mal gucken, was der Rest so macht.
Ja. Aber ich war ja auch wichtig, auch, wenn man dann schaut, wie dann auch Hertha, also Hertha Punkt geholt, Schalke Punkt geholt, eigentlich ja alle gepunktet, außer halt Hoffenheim. Ja. Ne? Also war wichtig, das Ding.
Ja, genau. Und ich glaube, wie du schon sagst, das ist eher ein Typ, den du bremsen musst, ist, glaube ich, halt auch einfach, weil er so viel Verantwortung. Weil er nimmt sich halt sehr viel Verantwortung auch auf seine Schultern, glaube ich. Ne, jetzt auch mit der letzten Runde, die er gespielt hat, wo das Lob kam von allen Seiten, ne, wie top er ist, ne, und auch wirklich Leute, die keine Ahnung vom Torwartspiel hatten oder haben, auch gesagt haben, hey, der Typ, der hat wirklich was richtig runtergerissen, der hat Tore vorbereitet, 3 Stück oder so. Ne? Also es ist schon, ja, ist schon richtig gut. Und ja, ich hoffe, dass er jetzt einfach Ruhe im Karton ist. Aber andererseits wünsche ich mir auch, dass wenn Bochum in der Liga bleibt, ich weiß nicht, wie alt Manuel Riemann jetzt ist, dass er da vielleicht auch mal. Das ist ja auch dieses Findamen-Problem und so, ja, dass diese ganzen alten irgendwie weiter ihren Platz verteidigen, dass dann nichts passiert und da kann ein neuer kommen und da kann Elfmeter halten und der kann noch so gut sein, aber dann kommt trotzdem wieder ein anderer Keeper dann wieder zurück, ne, aus Gründen. Ne? Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass da vielleicht mal so eine Änderung gibt im frischen Wind und so weiter. Deswegen.
Ja. Werden wir auf jeden Fall auch dahingehend weiter beobachten. Lass uns mal noch zu einem anderen Verein gehen, der auch aus dem Ruhrpott kommt, oder eigentlich zwei Vereine, die aus dem Ruhrpott kommen. Und zwar Schalke gegen Dortmund war ja das Topspiel dieses 24. Spieltages. Und ich muss sagen, also wir hatten es ja eben schon angesprochen, ne? Erstmal Schalke mit Ralf Herrmann, jetzt jemanden Neues im Tor. Schwolo ist seit, glaube ich, Beginn der Rückrunde war es dann ja, also dann quasi irgendwann am 18. Spieltag oder so, gegen Ralf Herrmann ausgetauscht worden. Herrmann jetzt 5-mal die Null gehalten. Das ist halt auch ziemlich geil. Okay, letztens so ein Tweet gelesen, Schalke steigt ab, aber Ralf Herrmann Rekorder mit den meisten weißen Westen. Wäre natürlich auch geil, aber gegen Dortmund hat er jetzt 2 Gegentore wieder kassiert. Auch das erste Mal in dieser Saison, dass er mehr als ein Gegentor kassiert hat. Lass uns mal über dieses 0-1 durch Nico Schlotterbeck sprechen. Ein Distanzschuss. Wo der Schalke-Verteidiger Yoshida ewig nicht rausrückt, ewig nicht vorschiebt und Schlotterbeck da 2-mal antäuscht und dann aus 17, 18 Metern abschließt, halblinke Position vom Stürmer aus gesehen. Und ich finde erstmal sehr auffällig, dass Fährmann überhaupt gar nicht die Aktion bis zum Ende durchzieht. Weil ich glaube, wenn er wirklich, also das war so ein Alibi-mäßiger Abdruck da irgendwie.
Der Typ ist 2 Meter groß, ne? Also der Typ ist 2 Meter groß und nimmt sich gefühlt 20 Zentimeter. Weil er einfach so, wie wenn er sagen würde, okay, oh Gott, Schuss kommt viel zu weit, ey, aller Derby. War jetzt auch nicht, hat nicht so unhaltbar ausgesehen, aber ich habe da irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, kann man schwer beurteilen, weil kurzes Eck ist erstmal zu, Uschida steht ja da, auch wenn er viel zu zögerlich da steht auf dem kurzen Eck, ne? Und schiebt ja gar nicht drauf, du sagst es, da ist für mich der Fehler, also da ist für mich der Hauptgrund, weshalb dieses Tor fällt. In der Bundesliga sollte man jetzt nicht so unbedingt aus 16 Metern freischießen lassen. Aber der Abdruck von ihm, der passt mir nicht so. Die Körperspannung, dieses ganze, die Position weiß ich jetzt gar nicht, steht er zu hoch, steht er nicht zu hoch, eigentlich eher nicht.
Ich glaube eher noch, sehe ich jetzt in dieser einen Draufsicht dort vom Sportstudio, in dieser einen Wiederholung, als würde er quasi in derselben Deckungslinie wie Yoshida eigentlich stehen. Ne? Also macht es weder eine Ecke zu noch die andere auf oder so. Also
du hast angesprochen, Meter Yoshida weiter links stehen können, so, weil.
Genau, vom Torwart aus gesehen, ne? Weiter links. Ja,
das stimmt. Genau. Dann ist also,
dieser komische Auftaktsprung noch dazu.
Ja, gut, aber ist ja, kann sich jetzt nicht komplett rausnehmen. Dieser Auftaktsprung, der ist da halt. Also das meiste Problem habe ich einfach mit der, klar, du sagst, das ist diese Draufsicht. Er versteckt sich so ein bisschen hinter Uschida. Ne? Vielleicht auch, weil er denkt, okay, ey, der hat nur einen linken Fuß in dem Fall. Also er wird den Safe auf kurz hauen, wenn überhaupt. Also der rechnet wahrscheinlich 0,0 damit. Er rechnet wahrscheinlich auch damit, dass Uschida vielleicht mal einen Meter drauf geht. Ne? Also, das war, also ein bisschen Parallelen zu sehen wie bei Schlotterbeck im WM-Spiel gegen Japan, so dieses Geleitschutz dieser Mitte, auch wenn es natürlich eine ganz andere Situation war, aber ich finde schon, dass da noch was drin gewesen wäre, ne? Also wenn er sich komplett gestreckt hätte und vielleicht sich nicht komplett, wie du sagst, versteckt hätte hinter Uchida und einfach das Tor ein bisschen ganzheitlicher verteidigt hätte. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und ich störe mich, oder ja, dieser Auftaktsprung, das sehen wir dann auch bei dem zweiten Tor von Guerrero, wobei es da halt, den Ball kann er niemals im Leben halten, glaube ich. Aber geil, auch da ist es wieder ein richtig geiles Ding, wobei der Ball nochmal so komisch aufspringt vorher, weswegen das halt so ein Volley ist. Da kommt halt noch mit ein bisschen mehr Dampf aufs Tor, nochmal ekliger für Fährmann. Aber trotzdem so bei diesem 0:1, wenn er halt diesen Auftaktsprung durchmacht, sondern einfach frühzeitig einfach Bodenkontakt hat, dann glaube ich, dass er da auch schneller in die Aktion kommt und vielleicht sogar noch einen Zwischenschritt machen kann. Hm. Ja, also es war jetzt noch ein minimaler, aber der ist halt einfach da. So, und das kennst du meine Meinung dazu? Ich bin kein Fan von diesen Auftaktsprüngen, wenn es natürlich gut gemacht ist und das Timing 100% passt, dann kannst du dir vielleicht ein bisschen mehr Explosivität geben, aber das ist halt ganz selten der Fall.
Aber auch Auftakt ist ähnlich wie das Thema, das wir vorhin hatten mit Rafa Gikiewicz. Ne? Mhm. Was du mal irgendwann reinbekommen hast mit 10, 11, 12 Jahren und du bist auf einmal 23 und dann kommt irgendjemand und sagt, hey, können wir das vielleicht lassen? Dann wird es natürlich schwer. Ne? Entsprechend hat Ralf Fährmann diesen Auftaktschritt, er hat diese taktische Herangehensweise natürlich auch in Situationen. Ne? Mhm. Ist, glaube ich, trotzdem ein ganz guter Mehrwert für Schalke 04. Weil er einfach halt, weil der wird einfach sterben für diesen Verein, so gefühlt. Ne? Also mit dieser Attitüde, die er da einfach hat. Ne? Und auch einmal eine 1-gegen-1-Situation,
ja,
wo er sich breit macht. Also da hast du das Gefühl, der Ball geht kaputt. Mhm. Und Ralf Fährmann wird niemals irgendwie jetzt sich dahin fassen oder so. Ne? Weißt du, welche Situation? Ich meine, es war so ein...
Ja, kommt auch eingesprungen malen, so, ne?
Naja. Und das war ein Brett. Und er bewegt sich einfach kein Stück. So unser Eins wird wahrscheinlich... 1,5 geprellte Rippen und erstmal hustend auf die Couch so daheim, ne? Aber das ist schon richtig, richtig gut. Und dieser Mehrwert und dieser Charakter, den der Typ, glaube ich, hat, ist, glaube ich, schon wichtig für Schalke 04 momentan. Mhm. Auch wenn er in der Spitze nicht so eine gute Leistung bringen kann, wahrscheinlich.
Ja, aber du weißt halt immer genau, was du halt bekommst von ihm, was du halt auch nicht bekommst, ne? Und dieses, natürlich so dieses, wenn du manchmal siehst, so wie er jetzt irgendwelche 1-gegen-1-Situationen löst, das ist jetzt auch gegen Bochum letzte Woche, hatte er auch so 1-2 Szenen dabei, wo ich dachte, Halleluja, warum schiebt er da raus oder so, oder auch wie er es manchmal technisch macht. Ja. Aber er schafft es halt trotzdem irgendwie vielleicht da so ein Bein dran zu bekommen oder halt irgendwie dort, wie du sagst, die Rippe dort oder sein Oberkörper dahinter zu schieben.
Das Momentum ist auf seiner Seite auf jeden Fall auch momentan. Ne? Genau. Also das muss man einfach sagen, ja.
Und er hat 100%. Sich halt auch, wenn du guckst, weiß nicht, ob du das vor Augen oder im Auge hast, dieses Tor gegen Stuttgart, wo er dazu daneben fasst, wo so ein Ball irgendwie auf Mann kam, den er so durch die Beine hat rutschen lassen aus gefühlt 25 Metern. Danach ging es halt trotzdem weiter. Danach hatte dann die nächste Szene war direkt so ein Kopfball, den er da riesig gehalten hat. Also er schafft es dann halt quasi auch, sich davon nicht verunsichern zu lassen. Und das war halt ein Punkt, halt den, glaube ich, Schwolo da immer zu, war halt so ein Ding, was Schwolo halt zum Verhängnis wurde damals. Ja.
Also der hatte noch keinen Druck, ne? Ralf Fährmann hat dann auch nicht diesen Druck, ich muss die Eins bleiben, sondern ich bin der hier jetzt noch was retten kann. Also für Schalke 04 die Kohle aus dem Feuer zu holen mit guten Aktionen. Und wenn er sie eben nicht hat, diese gute Aktion, dann ist er einfach der zweite Torhüter. Ne? Also das ist halt einfach so. Ne? Deswegen finde ich es geil. Also auch geil, dass dieser Move einfach passiert ist und dass er nochmal die Chance bekommen hat, auch wenn ich natürlich gedacht habe, okay, Schwolo, nächstes Mismatch, nächster Verein, nächstes Mismatch irgendwie so.
Jetzt wird es dann doch schwer, jetzt in der Bundesliga dann
irgendwie Fuß zu fassen. Ich glaube, das Thema neuer Verein oder Vertrag wird verlängert, das ist erledigt. Ne? Vielleicht, also in der Bundesliga. Ne? Also, genau, in der Bundesliga, Auch Flo Müller, schwierig, ne? Glaube ich, weil das ist ja ähnlich. Ne?
Genau, also ich denke halt einfach, dass gerade, wenn wir so bei diesen beiden Schwolo und Florian Müller bleiben wollen, sind ja beides Keeper, die, glaube ich, immer nicht für diesen Abstiegskampf gemacht sind. Und sind halt so bei Mittelfeldteams, so Mainz, Wolfsburg, mittlerweile auch Gladbach, sind sie, glaube ich, gut aufgehoben, wo halt nicht so dieser Druck da ist, irgendwie unten reinrutschen zu können oder so. Da geht das, glaube ich. Aber alles andere, wenn es dann darum geht, vielleicht eben nach einem Fehler mal wieder zurückzukommen, da sind sie, glaube ich, dann nicht so stabilen.
Dieses Mental, dieses Mentale fehlt dann vielleicht so ein bisschen, arbeitet dann viel im Kopf. Aber auch da sage ich, hey, das ist jetzt nicht so mein, also was soll ich mir da jetzt...
Genau, das können wir nur von der Ferne irgendwie betrachten, ne?
Richtig,
genau. Küchenpsychologie irgendwie, definitiv, deswegen lass uns da mal...
Da einen Haken dran machen, aber trotzdem, wenn es jetzt gerade so passt, aber wir machen es einfach im Spiel danach, weil ich finde, dass das eine Tor, das da noch gefallen ist für Schalke, War, glaube ich, auch nochmal redenswert, ne? Also so ein bisschen komisch sah es aus, ne?
Ja, das 2-2 durch Karaman.
Elfmeter, nicht so viel Druck, ne?
Ja, und auch wieder dieser vermaledeiter Auftaktsprung von Alex Meyer dort. Er macht das noch gut, finde ich, setzt sich klar nach hinten ab, ist dann direkt auf der Linie, hat dann ein Maximum an Reaktionszeit. Der Ball ist, geht natürlich auch stark ins Eck, aber.
Geht stark ins Eck, das ist so das, was mich so ein bisschen da rausnimmt. Aber auch der zieht nicht voll durch. Auch ja, Alex Meyer irgendwie so lottelig, ne? Und Alex Meyer, stimmt es?
Das ist Alex Meyer, aber halt mit Y und E und nicht Alex Meyer mit AI. Das ist bekanntlich der Fußballgott.
Ja, genau, also ich dachte zwar nicht, dass ich mich gerade voll verhasst bin, der die ganze Zeit Alex Meyer sagt, weil es der erste Name, der mir in den Sinn ist.
Du warst vorhin auch die ganze Zeit bei statt bei Yoshida, bei Uchida.
Heißt der nicht Uchida?
Ne, Uchida gab es noch, das war der Rechtsverteidiger, aber die haben jetzt ja Yoshida.
Ach so, ein klar. Ja, ich bin nicht mehr im Game drin. Ist das richtig?
Genau,
Yoshida. Ich habe mir noch gedacht, was redet der Yoshida? Was Yoshida ist nicht Yoshida, das ist Uchida. Aber Uchida war gefühlt so 2008 bei
hat er doch 100 Jahre gespielt auf der rechten Schiene da hinten, das stimmt.
Die Situation war ja auch irgendwie rechts hinten, also irgendwie hätte es ja sein können, dass er nochmal reaktiviert wurde. War er nicht, okay. aber um die Sache mit Meyer einfach zu sagen, er ist nicht zu 1000% konsequent, dass er auch ganz hinten steht. Ne? Mhm. Er hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben können, aber ich finde auch.
Er springt doch wieder in diesen Ball wieder rein, so, weißt du? Also, das stört mich halt, dass er wieder so reinspringt und dann keinen Bodenkontakt hat und dann. Es sind halt diese kleinen Details, es ist halt immer wieder das Gleiche.
Ja, es sind auch immer wieder diese Sachen, wo du siehst, da passieren Tore dadurch, ne? Also genau durch solche Sachen passieren Tore. Ihr trainiert jeden Tag, ne? Und das mit dem Auftaktsprung, das ist jetzt wirklich schon was. Es gibt jetzt schon Bundesliga-Torhüter oder die so alt sind, die eigentlich das Thema von vornherein erledigt haben sollten, ne? Und ich meine, klar, jetzt kommt Alex Meyer aus Regensburg.
Ja.
Ne? Also auch natürlich, wo du auch nicht weißt, um die Ausbildung zu 1000% und so weiter. Ne? Aber ich bin ja auch ein großer Verfechter von denen, die sagen, hey, wir müssen den technisch in die und die Form reinbekommen, sodass er, also ich sag, es gab eine Zeit, Manuel Neuer Prime, da war Manuel Neuer der personifizierte Auftaktschritt und hat einfach jeden Ball trotzdem gehalten. Ne? Also deswegen, es ist immer leicht zu sagen, dann jetzt macht er da wieder einen Auftaktschritt und deswegen kommt er eine Viertelsekunde zu spät und deswegen, ne? Aber ja, ist halt auffallend oft, ne, dass man sagen könnte, irgendwie
genau, also deswegen,
hätte er den ohne Auftaktschritt halten können oder wenn er noch einen halben Meter tiefer steht. Ja.
Genau, also wenn der Auftaktschritt perfekt gegeben ist und alles, ne, gerade auch mit Armschwung vielleicht noch kombiniert, ist ja auch meistens noch so ein Ding, dann ist das, glaube ich, ein Asset, was gut sein kann, weil du dann einfach vielleicht ein bisschen mit mehr Schwung in diese Aktion reinkommst. Ne? Aber ganz oft ist es halt so, dass diese halbe Sekunde dann dir manchmal fehlt oder du vielleicht zu früh dran brichst oder so. Ne? Deswegen bin ich da kein Fan von. Ich versuche auch meinen Keepern so gut es geht irgendwie immer auszumerzen.
Also hab gemerkt, geht nicht. Also es ist auch nicht schlimm. Wenn ich jetzt einen Torhüter habe, der 30 ist zum Beispiel, der perfekt ist mit dem, was er tut, also was perfekt für dieses, ne, für das Level, auf dem er sich bewegt, fange ich jetzt nicht an, das Buch komplett auf links zu drehen, ne? Und komplett von vorne anzufangen, weil das ist ja wirklich komplett von vorne. Das ist ja wirklich erste Situation, die du hast, wenn ein Schuss aufs Tor kommt, ne? Und habe ich relativ schnell gemerkt, dass der Mehrwert ist viel zu gering, ne? Also viel, viel zu gering, ne? Also bis du das drin hättest, da arbeitest du lieber an anderen Dingen. Was ich zum Beispiel den Armschwung nach ganz hinten, den probiere ich dann zu unterbinden zum Beispiel. Das schaue ich, dass ich das vielleicht ein bisschen reinkomme. Aber den Auftaktschritt aufzulösen, das mache ich jetzt nicht, ne? Aber ja, es ist schon so eine knifflige Szene gewesen. Ja. Habe aber auch Fußball geschaut. Stuttgart hat gespielt, das hat man doch vorhin schon. Eintracht
genau,
Stuttgart. Das Tor, das Predlo bekommt, tatsächlich hat ihn der Zone-Kommentator dann in der Spieltagszusammenfassung eine Schuld in die Schuhe schieben wollen. Ich sage einfach, ey,
dieser
abgefälschte Ball, Wien und so, und dann sage ich, Herr Predlo sieht da maximal unglücklich aus. Ich sage, okay, du bist auch so auf jeden Fall. Also, was bist du für ein Mensch? Du kannst sowas nicht sagen. Also, maximal unglücklich, ne? Der wird kurz vorher nochmal abgefälscht. Auch Bredlo, auch gegen die Bayern, hat er natürlich die eine Szene drin gehabt, habt ihr letzte Woche ja bestimmt besprochen.
Genau, ja.
Wo er halten kann. Aber ich glaube, wir haben im letzten Podcast, hatten wir es da nicht drüber sogar noch, dass er einfach zu viel Zeit hatte. War das das? Hatten wir es da mal drüber? Ich weiß es gar nicht, ne, dass wir gesagt haben, ey, es war einfach vielleicht zu viel Zeit. Weißt du, er hat zu lange Zeit gehabt, um auf diesen Ball zu agieren oder irgendwie sowas. Ne? Und das war vielleicht sogar eher so ein Ding. Ne? Aber wobei es auch maximal schlecht gemacht war von dem, der da vor ihm gestanden war.
Ja, Mafropanos und
Mafropanos, ja.
Und Karaso haben es weggedreht. Liebe Hörer und ja. Hörer, hört dann einfach die letzte Folge, da haben wir das
ja, ausführlich,
ausführlich besprochen.
Hast du nicht gehört.
Ja. Genau, Schande über dich. Aber ich will mal ganz kurz bei Bredlow bleiben, weil ich dachte, ich bin irgendwie in der Zeit zurückgereist, als ich ihn auf einmal mit so einem pinken Trikot gesehen habe. Da dachte ich, Tim Wiese, du bist aber ein bisschen, bisschen dünner geworden, auf einmal Bart bekommen. Also das pinke Trikot war, dann dachte ich mir, guck dir lieber mal Kollege Zentner an. Robin Zentner, alles schwarz. Ja. Schuhe schwarz, schwarze Handschuhe mit schwarzer Innenfläche. Komplett geil. Also sowas holt mich ab, muss ich sagen. Also
da, nee, was mich abholt, ist so eher weiße Innenfläche.
Ach, komplett
weil weiße Innenfläche ist der Classic. Am Handschuh, ja, okay. So. Ich glaube, der trägt ja, glaube ich, die Titan-Handschuhe. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein Pärchen, auch das ich habe, ist von Catch and Keep, glaube ich. Und ist es jetzt Werbung, was ich mache gerade?
Nee,
also auf jeden Fall ist der Belag auch schwarz. Und es smuckt mich an. Das stresst mich. Weil weißer Belag ist schon geiler, finde ich. Ne, da gibt es ja keine Ahnung, wie viele Belege in der Zwischenzeit. Mhm. Aber ich finde, so weißer Belag ist Classic. Das siehst du immer sofort. Ist ein bisschen dreckig. Muss man da vom Training noch ein bisschen sauber machen, dass da der Grip zu 100% wieder da ist und so. Und bei schwarz ist es einfach so, dass... Aber natürlich, wir müssen über dieses Trikot nicht sprechen von Fabian Bredlow. Ja. Es ist eine reine Katastrophe. Ne? Also da bin ich... Also wo mal wieder in diesem Trikot-Game drin wären auch, ne? Aber da auch für mich Jan Sommer ganz, ganz weit die Nase vorne hat. Ne?
Dieses Grüne, oder was?
Weil es halt einfach Uni ist. Also Uni, eine ja, Farbe, eine Farbe. Überhaupt so eine Farbe eh geil, ne?
Ja, nur schwarz
Kobel, ist auch irgendwie dann dieses Grün.
Schon ganz geil.
Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber erstmal Uni ist erstmal Nummer eins. Dann halt Jan Sommer noch dieses unnormale breite Kreuz, das er einfach hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Das ist ja ein unnormaler Koffer, das sieht da schon, außer die Handschuhe, ne? Also da muss ich wirklich so diese Puma-Handschuhe komplett lost irgendwie, gell?
Ja. Puma macht keine schönen Handschuhe, muss ich echt sagen. Ultsport gefällt mir eigentlich auch, also da ist Adidas, auch wenn diese, diese Pretator derzeit auch, die, wenn die hier ohne Lasche sind, diese extrem langen Dinger, die halt irgendwie gefühlt bis zum Ellenbogen hochgehen. Mhm. Kein Fan von, aber designtechnisch gefallen die mir schon ganz gut, muss ich sagen, bei Adidas, je nach Saisonabschnitt. Ja. Also wenn sie so hellere haben, gefällt mir das nicht ganz so sehr, weil dann das ein bisschen zu unaufgeräumt wirkt, aber so die dunklen.
Da können wir uns fürs nächste Mal das auf jeden Fall mal auf die Fahne schreiben, dass wir uns einfach mal, dass wir mal so ein ganz kurzes Rating machen, was Torwarthandschuhe angeht. Ich fand früher die Vapor Grip ganz geil. Also die Vapor Grip waren früher von Nike, die fand ich schon relativ zeitlos, sehr schlicht, aber nur dieses Swoosh drauf.
Ja.
Aber so an sich, wirklich schwer. Auch Titan macht da so schwere Modelle, finde ich. Ne? Was auch ganz schlimm ist, ist der Fußballschuh von Puma da, dieser, wo so über den Knöchel geht, so diese Hallux-Version irgendwie. Ne? Das sieht so breit aus, so komplett voll der Brocken. Ne? Also gefällt mir gar nicht. Hat auch, glaube ich, Jan Sommer an. Ne?
Ja, genau, der ist komplett Puma ausgestattet, ja.
Ja, also, nee, das gefällt mir auch gar nicht. ganz klar Predator, ne? Also, oder Nike einfach.
Ja, ne? Das stimmt, ja, die machen... Halt immer cleane Sachen, das stimmt. Wobei, das war damals der Chauner, der dann zu RB gewechselt ist. Der hatte, glaube ich, immer Erima. Die waren eigentlich auch nicht so schlecht. Aber der hat, glaube ich, Erima damals gewählt, weil der halt speziell genauso einen Handschuh designen konnte, den sie halt haben wollten und den er halt haben wollte. Also von daher geht das auch schon glaub, so.
Wenn mit seinem Ding war das mit seinem Einfluss, den er halt bei Erima hatte. Ich glaube, Olli Baumann zum Beispiel hat auch teilweise personifiziert, also auch zwei Finger zusammen und so weiter. Mhm. Ne? Teilweise. Und ich glaube, das geht heutzutage schon, weil der Handschuhhersteller, wie es jetzt, wenn es nur ein Handschuhhersteller ist, wie Ultsport jetzt zum Beispiel, glaube ich schon, dass die da sehr, sehr viel dafür tun, dass die Athleten perfekt ausgestattet sind. Wenn du jetzt natürlich einen Nike oder einen Adidas Handschuh hast, die sagen, hey, hier ist der Predator, der neueste, ich mache dir sogar deinen Namen drauf und jetzt ist aber auch gut. Ne?
Ja,
das will man machen die, glaube ich, nicht. Ich weiß, es würde mich mal interessieren, ne? Was sie dafür, Möglichkeiten haben. Ne?
Ja,
oder auch hier, bestes Beispiel war ja auch Michael Rechner, erstes Training TSG Hoffenheim zu Bayern München. Nächster Tag in der Bild-Zeitung, Michael Rechner mit Ausrüster-Fail wie damals Mario Götze. Weil Michael Rechner einfach seine schwarzen Joma-Schlappen von Hoffenheim mitgenommen hat. Und hat halt das erste Training gehabt und man weiß ja, wie schnell das ging. Dienstagsvertrag aufgelöst, mittwochs morgens erstes Training oder so, keine Kickschuhe gehabt, ne? Und hat halt seine Joma-Schuhe angezogen und dann habe ich das so gedacht, okay, willkommen beim FC Hollywood. So, ne?
Ja, also, ich wollte gerade sagen,
deswegen bist du jetzt so. Hättest du die, Da hättest du Ding Graceland anziehen können oder irgendwie sowas. Kein Mensch gejuckt. Aber im FC Bayern ist es natürlich dann schon Thema. Das ist schon aber, verrückt, ne?
Ja, klar. Aber deswegen sehr gut, dass du jetzt unser Mann quasi am Boulevard bist und uns diese Themen immer hier mit schön servierst. Ne?
Die auch es war Bild.de, okay? Es war Bild.de. Ich habe diesen Artikel geschickt bekommen. Klarer Verfechter von Bild.de, egal um was für Themen das es gibt. Geht, aber da habe ich dann doch gedacht, ich klicke drauf und dann war es ja tatsächlich so, dass irgendein Bild-Zeitungsreporter tatsächlich sein Objektiv so dran gezoomt hat, dass er, also ich denke da wirklich so manchmal, okay, habt ihr keinen
Interesse. Ja, aber das amüsiert mich. Also genau das will ich ja von so einem Boulevard auch irgendwie haben, ne? Also, dass die Bild natürlich eine Revolverplatte ist, alles gut, ne? Das muss man schon bereden, dass, also solange das quasi nicht in so eine Julian Reichelt-Döpfner-Scheiße irgendwie ausartet, dass da irgendwelche Agenda dort gefahren wird. Finde ich es irgendwie ganz belustigend, wenn dann oder irgend so ein komischer Bildreporter dort mit so einem Vertrag da steht, den irgendwie Habeck unterschreiben soll, damit da keine Preise mehr erhöht werden. Also das amüsiert mich dann schon, aber also von daher sind das genau die Themen, für die ich da offen bin, ne? Dass Michael Rechner damit mit seinem Joma-Schatten dort losgekommen ist.
Das ist schon Wahnsinn. Also ich habe da mal, also irgendwann mal habe ich mal geschaut, Joma, was haben die eigentlich für Fußballschuhe? Was haben die für Fußballschuhe, alter Freund? Ne? Also die ziehst du auch noch an, wenn du sie geschenkt bekommst.
Zum Zigaretten holen reicht das abends, Samstagabend wahrscheinlich auch.
Zigaretten holen. nee. Weder Zigaretten holen noch samstagsabends, noch würde ich die Joma-Schlappen anziehen, wenn ich sie holen würde. Dann würde ich dann klassisch mit den Adiletten irgendwie. Wenn ich Zigaretten holen würde, würde ich sie mit den Adiletten wahrscheinlich holen. Mit so kurzen grauen Jogginghosen.
Stil echt, ja. Wie kommen wir jetzt von Jomas Schlappen und irgendwelchen Zigarettenholwegen nochmal zurück zu dem Thema, was du vorhin schon leicht angeteasert hattest mit Gregor Kobel? Da hattest du jetzt vorhin noch bezüglich der Einsätze. Vergessen. Ach ja, es ist deswegen,
wo ich das Spiel verpasst. Seit 72 Tage nicht gespielt. Harter Cut, einfach so. Harter Cut. Gerne. 72 Tage nicht gespielt, seitdem er bei Borussia Dortmund ist. Ja. Das waren, ich habe auf Transfermarkt geschaut, waren, glaube ich, 12 Spiele, die er nicht gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Wort. Also man denkt jetzt gar nicht, also 72 Tage müssen ja theoretisch mehr als 12 Spiele sein, ne? Aber ich finde schon 72 Tage ist relativ viel, ne? Hab dann zum Vergleich einfach so, ich habe jetzt noch keine große Statistik gefahren. Klar, wir brauchen uns Manuel Neuer nicht anschauen, der ist ja auch schon ein Riesen. Aber müsstest du dir jetzt einen Torhüter rausnehmen, die eine sehr hohe Belastung auch haben, ne? Also die auch wirklich tatsächlich dreimal spielen die Woche, je nachdem. Also da müsstest du schon Richtung Champions League ja mal so ein paar Torhüter raussuchen. Jetzt nicht gerade, das weiß ich nicht, irgendeiner aus der Bundesliga. Und da habe ich einfach mal auf Marc-André Ter Stegen geklickt. Er hatte eine sehr hohe Ausfallzeit, weil er irgendwann mal operiert wurde am Knie. Also richtig lange Ausfallzeit. Aber da hat er nur 2 Spiele gefehlt oder so.
Weil das im Sommer irgendwie war, ne?
Ja, genau, weil er es über den Sommer gemacht hat, über ein Turnier, glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher gerade.
Durch Confed Cup oder irgend so ein
Schrutz. Sehr viel weniger Spiele ausgefallen. Also nur 3 Spiele ausgefallen. Auch das seit 2021 habe ich geschaut. Natürlich haben die vorher immer schon eine andere Historie. Aber ich finde, dass der Kobel hat jetzt schon relativ oft
irgendwie mal so... Genau, immer mal so ein, zwei Spiele so, ne, dann zwickt es hinten mal wieder an der Wade. Oder so jetzt wie gegen RB. Letzte Woche ist er auch kurzfristig da ausgefallen. Also das sind halt auch alles Sachen, die einen Top-Torhüter ausmachen. So diese Konstanz, dass halt immer da ist. Dass er da immer mal so wirklich mal anderthalb, zwei Saisons einfach mal durchspielt. Das ist schon wichtig, glaube ich. Ne? Das sollen wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. So, was ihr leider nicht seht, liebe Hörer und Hörer, Axel ist jetzt, hat gerade schön aus dem Raum rausgegangen, lässt mich jetzt hier wie die Sau vom Uhrwerk und jetzt kommt er gerade wieder. Ach, er hat sich ein Ladekabel geholt.
Richtig, mir ist das Herz in die Hosentasche gerutscht, tatsächlich. 100%, weil auf einmal stand, dass der Laptop jeden Moment ausgeht. Und dann bin ich ganz schnell kurz nur. Ich habe nur gedacht, du erzählst, ich lasse dich einfach erzählen, ich höre dich auf dem Kopfhörer. Genau. Ich muss nichts sagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich bringe professionell über die Runden, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Aber ich habe ja alles gehört, was du gesagt hast, ne? Und ich glaube auch, das ist essentiell, ne? Und da hast du jetzt schon so eine Schwäche so ein bisschen, ne? Weil jetzt sind ja die Spiele, wo Gregor Kobel normalerweise so 1000% da sein muss, ne?
Champions League sind sie jetzt mittlerweile raus, Dortmund, aber jetzt kommt natürlich noch DFB-Pokal dazu, wo man auch noch drin ist und eben der Bundesliga jetzt ja eigentlich gleich auch in der Bayern ist.
Nee. Aber das kannst du trotzdem stecken.
Denkst du?
Ja, ich glaube schon. Ja, das wäre zu schön, wahr zu sein, dass da mal endlich irgendwas passiert, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht dran. Glaub nicht. Glaubst du das wirklich?
Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Dortmund jetzt gerade in den letzten Spielen, die jetzt irgendwie gewonnen wurden, wie zum Beispiel gegen RB, einfach sehr, sehr oft einfach Glück hatte. Glück auf der anderen Seite, was man dann vielleicht irgendwann vorher nicht so hatte in anderen Spielen, wie zum Beispiel Ach nee, gegen Frankfurt haben sie ja sogar auch wieder Glück gehabt im Hinspiel, wenn du dich daran erinnerst, dieses komische, dieser vermeintliche Elfmeter dort und so weiter, ne, wo dann Kobel auch mehrmals riesig nochmal gehalten hat und so. Also da kommen viele Sachen zusammen bei Dortmund, die dafür sorgen, dass man jetzt eben so weit oben steht und jetzt eben auch noch wieder einige Verletzungen hat, so Adeyemi verletzt, Julian Brandt musste gegen Chelsea auch ausgewechselt werden, noch innerhalb der ersten paar Minuten. Also das ist alles ganz schön auf Kante gewesen derzeit.
Auch Chelsea, das Spiel, das Hinspiel, grundlegend auch nur eine richtige Chance gehabt, ne? Also theoretisch. Und das war dann das Tor. Und deswegen glaube ich leider, dass das, dass es nicht reichen wird für Dortmund. Auch wenn die, es regt mich auf, es nervt mich. Mhm. Jetzt läuft es mal fünf Spiele bei denen und schon fangen die immer an mit irgendwelchen Kampfansagen oder so. Mhm. Die machen alle, die geben mal fünf Spiele oder so. Da kommen immer irgendwelche Kampfansagen, aber nicht so von irgendwelchen, nicht von irgendwelchen Leuten, von der gelben Wand oder also von irgendwelchen Fans. Nein, Sebastian Kehl höchstpersönlich steht dann da und lässt irgendwelche Dinger vom Stapel, wo du so denkst, so, hey, Alter, konzentrier dich doch einfach mal, mach doch einfach mal euer Ding so, ne? Macht's einfach weiter. Ne?
Ich glaube, bei Dortmund bin ich so ein bisschen brutal zwiegespalten, also, weil es gibt halt immer diese...
Wenn Uli Hoeneß dann zu viel Stimmen gemacht hat zum Beispiel.
Ja. Also ich glaube, es gibt immer so die Stimmen so bei Dortmund oder dass man medial Dortmund irgendwie andichtet, dass sie doch jetzt endlich mal sich aufraffen sollen, endlich mal die Bayern herauszufordern. Ne? Dann macht man's und dann, sobald man einmal irgendwie unentschieden gegen Schalke spielt, bekommt man die Knüppel wieder dazwischen gehauen und sagt, hä, ja, ihr wollt Meisterschaftskandidat sein, gewinnt das mal gegen den Tabellenvorletzten, so nach dem Motto. Das ist halt immer so eine ganz, ganz schmale Gratwanderung, also so richtig recht machen kannst Dortmund dann einem auch nicht, so würde ich sagen, medial.
Ja, Dortmund soll es doch in erster Linie sich selbst nur recht machen. Also die sollen es ja mal an sich recht machen, die müssen ja checken, okay, was ist für uns am besten.
Und wenn deswegen weiß ich halt nicht, ob dieses ganze Gerede, ob das dann auch intern so kommuniziert wird oder ob es quasi nur irgendwelche Stimmen von extern sind und dann irgendwie ein Kehl nur mit auf diesen Zug aufspringt.
Richtig. Jetzt hast du, wenn es beim FC Bayern nicht läuft, was passiert, dann hockt sich Uli Hoeneß hin, ruft in sämtlichen Talkshows an und ledert über Spieler ab, die seit 3 Jahren keinen Vertrag mehr bei Bayern haben, ne? Um dieses komplette Problem, das der FC Bayern eigentlich gerade hat, komplett auf sich zu lenken, sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich bin ein Riesen-Assi, dafür, dass ich jetzt beispielsweise in Juan Bernat oder was auch immer da passiert ist, ne, also mit sämtlichen, das war ja nicht der Einzige, ich stelle mich jetzt halt lieber mal ins Kreuzfeuer und kassiere ein paar, so, Hauptsache der FC Bayern hat Ruhe und kann in der Ruhe sein Ding machen, hat Uli Hoeneß schon wie oft gemacht und ich denke dann einfach so, es gibt Leute, die regen sich über Uli Hoeneß dann auf, ne, ich bin jetzt null dem sein Friend und so, also gar nicht, wirklich gar nicht, aber das hat doch Sinn, was er tut. Was er tut, dass er das Ganze dann auf sich lenkt medial, ist ja absolut im Sinn des Vereins. Und ihm ist es komplett scheißegal, ob jetzt irgendjemand auf der Straße ihn beleidigt, weil er einfach sagt, okay, du bist ein Idiot. So wie du dich verhältst und was du sagst und was du redest, ja. Oder auch jetzt jüngst hat er Lothar Matthäus zum Beispiel auch angegriffen. Weil Lothar Matthäus ja schließlich ein Spieler beim FC Bayern war. Und er dann aber auch den FC Bayern kritisiert hat in dieser Gnabry-Sané-Causa und so, ne? Ob es da ein Disziplinenproblem gäbe und so weiter. Ne? Und da kommt jetzt zum Beispiel Uli Hoeneß und geht jetzt in Lothar Matthäus an und sagt, ja, mach mal ein bisschen mehr Respekt. Ne? Könnte man jetzt auch sagen, ja, Digga, wie viel Respekt hast denn du jetzt von Lothar Matthäus gehabt, als du gesagt hast, du wirst hier bei uns nicht mal mehr Platzwart oder von einem Juan Bernat oder vor irgendwie welchen Leuten, also hör du mal auf mit Respekt oder so. Ne? Deswegen, aber ich verstehe, ich kann das verstehen.
Kann ich halt an der Stelle tatsächlich
auch Gregor Kobel auch ist sich ja um keine Herausforderung
Werbung
zu schaden.
Machen für das Buch, was
der Max Jakob ausgeschrieben hat. Der kommt zu Dortmund, legt ja auf den Tisch und sagt, ich will
ja Meister werden. Kennt ihr alle seinen Podcast, Elf Leben, wo das Leben von Uli Hoeneß da besprochen worden ist. Genau, das kann ich eben nur empfehlen, Elf Leben oder eben aus Liebe zum Spiel, dieses Buch dazu von Max Jakob Ost. Tolles Buch über Uli Hoeneß. Und da wurden auch eben solche Posten auch besprochen und so die Strategie dahinter. Gut, würde ich sagen, gut. Axel, haben wir es, das Ganze. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht. Wir sind teilweise ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube auch, ab und zu muss auch mal so ein Handschuh-Talk oder so ein Trikot-Talk sein. Und wenn jemand ein pinkes Trikot trägt, wie Fabian Bredlow, dann muss er auch dafür gerückt werden. Das muss vor allem auch hier besprochen werden. Gerade muss es hier besprochen
werden. Und es muss sich auch ändern. Also ich werde jetzt schauen, dass ich Instagram nehme und schreibe dem einfach mal eine DM so. Ja. Aber in der Situation, einfach so, einfach mal schreiben, hey, wir haben besprochen, schwarzes Trikot, komplett schwarz mit so einem silbernen Stern vorne drauf. Ja, wie göttlich sieht das aus, bitte? Ja. Und dann kommt er mit dem pinken Kram. Naja.
Aber eine Gegentor konntest du nichts gegen machen, ne? Kannst du ja noch dazu schreiben. PS, Gegentor
war nicht deine Schuld. PS, ich kann sagen, PS, ich beschäftige mich sehr mit dir. Dann denkt er wahrscheinlich erstmal so, wow, was geht ab? es stimmt tatsächlich. Aber was ich noch sagen will, das muss ich jetzt einfach noch sagen. Ja. Es spricht natürlich brutal für Flo Müller. Das erste Spiel, wo er nicht mehr gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zufällig. Und das haben sie dann auch gewonnen, tatsächlich, glaube ich. Ja.
Stimmt, ja.
Und da wurde im Abspann dann Flo Müller gezeigt und er hat sich richtig gefreut. Ne? Also der war so richtig, weißt du, was ich meine? Also daran hast du auch gemerkt, genau, okay, er hat selber gecheckt, ich muss jetzt auf die Bank und es muss was passieren, aber er war komplett zu 100%. Als das Spiel dann abgepfiffen wurde, sieht man so, wie die Spieler ausrasten und so, und er war komplett mittendrin. Also er hat jetzt nicht diesen typischen
krummeligen Dot gemacht, oder?
Ja, genau. Also es war richtig gut. Es ist, glaube ich, auch was, was, glaube ich, gut ist für einen Spirit in einem Torwartteam dann, um das einfach dann wieder, ich glaube, es ist immer schwer, du hast dann so einen abgesägten Stinkstiefel, der nicht so richtig trainiert dann oder so, ne? Aber ich glaube, das ist schon bei Flo Müller richtig anders. Also es ist schon wichtig, glaube ich, im Torwartteam, wenn du so einen hast. War das ein gutes Schlusswort?
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Axel. Ich danke dir nochmal, dass du hier die Zeit dir genommen hast. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst mal wieder hier im Podcast hören und wir nicht wieder etliche Monate darauf warten müssen, dass wir uns hier mal wieder zusammenfinden.
Ja, das hoffe ich doch auch. Das, schauen wir, dass wir das schnellstmöglich wieder hinbekommen. Ich danke dir für die Einladung, wie immer. Und ich wünsche dir einen noch sehr schönen Tag und bin gespannt, wann die Folge online ist. Weil die sofort will ich mir dann natürlich auch sehr gerne wieder anhören. Ja, super, super, super. Gut, alles klar.
In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.